Wir fangen unsere Folgen übrigens immer gleich an.
Wie fangen wir die immer an?
Sowas wie mit, ach Tabea. Oder Tabea, Mensch. Oder Daniel, wie geht es dir? Irgendwann letztens nochmal musste ich mich auf YouTube nochmal durch alle Folgen durchklicken.
Ja.
Ich dachte immer, ich klicke nicht weiter.
Ach so, also kann ich abschieben. So,
weil es immer so ähnlich anfängt. Deswegen müssen wir jetzt diesmal was ganz Außergewöhnliches haben.
Aber letztes Mal war doch dieser coole Anfang mit dem Wort nennen.
Das war nicht das letzte Mal, muss es vorletzte Mal gewesen sein. Okay. Ja.
Vorletztes Mal sogar, weil wir jetzt die Doppelfolge mit Simon hatten.
Oh, stimmt, hast du recht. Hast du denn noch irgendwas anderes Außergewöhnliches? Möchtest du irgendwie mit einem Röps-Konzert anfangen oder irgendwas, was im Gedächtnis bleibt?
Nee, ich finde, du bist mal dran, irgendwie einen guten Einstieg dir zu überlegen.
Schade, dass wir keinen Videopodcast haben.
Warum?
Das hätte man jetzt mich noch sehen können.
Wie du dich zum Affen machst.
Ja.
Sag mal, was war letzte Woche bei dir so los?
Weiß ich nicht, du fragst so komisch, als ob ich wissen müsste, was letzte Woche bei mir los war. Also ich kann dir sagen, was die letzten Wochen so los war.
Was war denn da los?
Ja, das Jahr hat angefangen, sehr stressig.
Ja.
Neues Projekt, wo wir schon länger Sachen vorbereiten und jetzt ist man wieder quasi ohne Schwimmflügel im Tiefen und muss sich mal nach vorne warten, bis mal wieder Land in Sicht ist. Was ist bei dir so los gewesen? Du warst ja irgendwie die ganze Zeit on Tour, ne?
Ja, ich war jetzt auf 2 Konferenzen innerhalb von einer Woche.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Auch fürs Überstehen, würde ich sagen. War anstrengend und freue mich gerade aber richtig, dass ich wieder hoffentlich die nächsten Wochen damit verbringen kann, wieder in meine Routine zu kommen.
Möchtest du sonst noch was irgendwie mit uns teilen, was Besonderes in deinem Leben passiert oder vorgefallen ist?
Ich habe gehört, dass du snowboarden kannst.
Ja, sagen wir mal so, ich habe ein paar Stunden bei einer Lehrerin genommen.
Mhm.
Die hat sich Mühe gegeben, aber ich sage ja, ein Schüler kann immer nur so gut werden wie der Lehrer oder die Lehrerin, wie gut die es machen. Dementsprechend bin ich ganz okay.
Ich finde, du fährst richtig gut.
Danke. Also man sieht eine deutliche Steigerung. Es gibt Videos vom Anfang und
Ende.
Von dem Ende. Und man sieht schon, dass es ein bisschen cooler geworden ist.
Ja, herzlich willkommen. Willkommen im Club der coolen Kids.
Ja, danke. Hat ja lange genug gedauert bis jetzt hier hoch in meine 30er. Aber endlich auch mal zu den coolen gehören. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dis und Dat, einem Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Weg zum Doktortitel teilen. Mein Name ist Daniel und mir gegenüber sitzt Tabea. Und heute reden wir über Sprachbarrieren.
Ich dachte gerade, du hast eine Sprachbarriere bei unseren Namen, wie du diese betont hast, aber...
Zum Liebemaßen, ich habe es wieder mal abgelesen und hier steht unser Namen falsch rum drin und dann mein Kopf war so, nein, mein Name ist nicht Tabea. Für den Kopf so, Daniel.
Ja, wir haben ja eine coole E-Mail bekommen von einer Zuhörerin, wo mehrere Fragen gestellt worden sind und eben auch die Frage danach, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Müssen wir auf Englisch unsere Forschung präsentieren? Müssen wir auf Englisch schreiben? Oder können wir das Ganze auf Deutsch machen? Genau, und darüber wollen wir heute mal quatschen und was alles rund um das Thema uns noch so einfällt.
Wie würdest du unseren Arbeitsalltag, was ist unsere Amtssprache, was würdest du sagen?
Ich würde sagen, es ist wirklich so 50-50. Also wir sind ein internationales Team am Institut, das heißt alle Meetings finden in 90% der Fälle auf Englisch statt.
Ja.
Oder 80%. Es kommt immer drauf an. Also wenn jetzt kein internationaler PhD mit dabei ist, reden wir auch mal auf Deutsch. Also da sind wir jetzt nicht so strikt. Oder wenn wir zu zweit reden und Deutsch unsere Muttersprache ist, reden wir auch auf Deutsch. Aber die großen Meetings finden im Englischen statt.
Und sogar die kleineren Runden auch. Also mit den ganzen Student Assistants. Also Hiwis oder so, die sind ja mittlerweile auch alle auf Englisch.
Genau, das hat sich verändert. Früher waren unsere Hiwi-Meetings noch auf Deutsch, weil wir da irgendwie die Sprachbarriere vielleicht andersrum nicht setzen wollten für unsere deutschen Studis. Aber mittlerweile sind wir da auch ins Englische geswitcht und es klappt auch super.
Ja. Also, wobei man da auch das merkt, wo wir uns gleich auch noch vielleicht ein bisschen näher drauf festbeißen werden. Da sehe ich dann schon immer, wenn ein neuer Hiwi oder eine neue Hiwine da hinzukommt, dass das schon auch ein bisschen Stress am Anfang verursacht.
Auf jeden Fall und ich fühle es so da.
Wir alle waren da.
Oder jetzt, wir machen regelmäßig das Meeting online und mir ist schon aufgefallen, dass so ein paar Leute, wenn es online stattfindet, so ein bisschen besser Englisch reden. Ich frage mich, ob die dann da davor noch schnell abtippe, so reintippe, wie sage ich das und das und das und dann den perfekten Satz sich irgendwie zurechtgelegt haben.
Stimmt, das könnte aber auch könnte
ist ja auch eine absolut valide Vorgehensweise. Genau, aber das ist ja nur unser Alltagsgesprächsfluss. Wie sieht es denn in der Forschung aus?
Also ich würde sagen, bei uns Forschung ist grundsätzlich Englisch. Also es gibt so im Bereich Economics, es gibt auch, glaube ich, noch deutsche, so sag ich mal, Veröffentlichungen. Aber alles, was, oder sag ich mal, in den Bereichen, wo wir forschen, da ist eigentlich alles Englisch.
Genau.
Und auch die ganze Basisliteratur, was es gibt, sind so, ich glaube, so Policy Briefings oder andere Schnellbriefe oder so. Die findet man noch auf Deutsch. Aber eigentlich alles, was so wirklich in Richtung Forschung geht, das andere kann auch Forschung sein, keine Frage. Aber schon, was alles so sehr gut publiziert ist, da kommt man an Englisch nicht dran vorbei.
Genau, wir schreiben auch alles
auf Englisch.
Auf Englisch und die Konferenzen, auf die wir gehen, finden auch alle auf Englisch statt. Also da spricht man eigentlich gar kein Deutsch.
Naja, schon auch in der Pause.
Das stimmt. Ich war letztens auf der Konferenz, wo ich war, weil die anderen waren halt ganz klar komplett auf Englisch. Also da fand eigentlich kein deutsches Gespräch statt und ich war das schon gewohnt. Und ich war dann auch mit jemand am Reden, die in Konstanz promoviert hat, aber selber kein Deutsch sprechen konnte.
Mhm.
Und dann kam jemand dazu und war so, oh, ihr redet Englisch, um hier niemanden auszuschließen oder warum? Weil sie einfach davon ausging, dass alle, die irgendwie an einer deutschen Uni promovieren, eben auch Deutsch sprechen können. Was ja aber nicht auch immer der Fall sein muss. Also, weil es war auch ein bisschen international aufgestellt und ich glaube, da war die Kernannahme, weil da fanden doch auch deutsche Gespräche öfter
statt. Das war die zweite Konferenz, bei
genau,
der du warst.
Ja. Wie ist es denn eigentlich mit unserer Diss? Wie müssen wir die schreiben? Und präsentieren.
Aus meiner Erfahrung schreiben wir die auf Englisch.
Mhm.
Ich weiß nicht, bestimmt kann man das irgendwie auch hinbiegen, dass man sie auf Deutsch schreiben könnte. Aber ich habe es bis jetzt nur bei denen, die vor uns da waren, habe ich nur gesehen, die haben immer auf Englisch geschrieben. Und eigentlich ist, glaube ich, die Vorgabe auf Deutsch präsentiert. Okay. Das ist dann die Disputation, danach die Verteidigung. Aber das kann man wohl auch auf Englisch machen.
Ich finde es ja krass, ne? Weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, die Projekte, weil wir schreiben ja unsere drei Forschungsprojekte dann irgendwie zusammen, die jetzt dann irgendwie aufs Deutsche umzumünzen, stelle ich mir sehr kompliziert vor. Gleichzeitig finde ich es aber auch cool, glaube ich, dass dann die Verteidigung auf Deutsch sein kann. Irgendwie, wenn so viel Druck und so.
Wobei ich mir dann immer noch so denke, so manche
Worte. Ja. So, ich wusste letztens.
Die fixen Effekte.
Ich war letztens auf so einem Familientreffen und dann kamen neue Leute dazu und die haben gefragt, was ich mache und worüber meine Forschung geht. Und ich will es so erklären. Und ich habe es kaum auf Deutsch hingekriegt. Ich war so, ich kann es nicht. Und die kamen eben auch nicht aus Deutschland, haben Deutsch auch als Zweitsprache gehabt. Und war so, ach nee, erzähl's auf Englisch, dann ist das einfach. Und ich war so, ach Gott sei Dank, ich weiß gerade nicht, wie. Also weil in meinem Kopf ich halt dieses ganze Konstrukt um diese Forschungsfrage drum, glaube ich, doch in Englisch gedacht habe oder benannt habe. Oder wenn ich da auf irgendwas zugreifen will, was ich da gemacht habe, dann fallen mir nur die englischen Begriffe aktuell oder schneller ein. Und dann muss ich's andersrum übersetzen. Das fand ich sehr spannend, dass ich da doch irgendwie mit die deutschen Begriffe verfehlen.
Ja, also ich habe mir schon vorgenommen für meine Disputation. Ich glaube, ich werde dann schon so ein bisschen Denglisch machen.
Ja.
Also die klassischen Begriffe, die man eigentlich auch eher auf Englisch kennt, werde ich dann halt auch auf Englisch sagen, aber dann so die Storyline vielleicht ringsherum in Deutsch weben.
Ja.
Mal gucken. Ist ja noch ein bisschen hin bei mir.
Na, auch nicht mehr ganz so lang.
Das ist aber heute nicht Thema dieser Veranstaltung hier. Wir sind noch bei Sprachbarrieren.
Ja, wie geht's dir denn damit, dass diese Arbeitsstelle hier jetzt nicht komplett in deiner Muttersprache stattfindet?
Ich find's gut. Am Anfang fand ich es ein bisschen gruselig, weil auch ich kam dann ja aus dem Studium und hatte jetzt nicht so, dass ich da oft hatte, dass ich auf Englisch präsentieren musste.
Mhm.
Ich musste in Praktika dann schon mal auf Englisch kommunizieren mit anderen Stakeholdern. Das fand ich dann auch immer schon, fand ich sehr aufregend. Ich war aber halt auch zum Beispiel nicht im Ausland und für ein halbes Jahr. Ich glaube, das hilft schon dabei, wenn man die Sprache dann wirklich nochmal schon im Alltag viel gesprochen hat, dann fehlt es halt auch nicht an der nötigen Sicherheit. Aber als ich dann angefangen habe mit mir oder kurz vor mir, hat ja, ich glaube, unsere erste internationale Kollegin angefangen. Deswegen bin ich dann auch gleich so ins kalte Wasser geschubst worden und musste das dann von Anfang an machen. Und dann hatte ich natürlich auch die Sorge, dass ich nicht gut genug mache und am Anfang war ich wahrscheinlich auch nicht, sag ich mal, gut genug so auf dem Standard, wie man das vielleicht in der Wissenschaftskommunikation bei der Präsentation erwarten würde. Mittlerweile hat sie das aber gelegt. Also mittlerweile ist das schon so, dass ich dann eigentlich ganz gut über alle Themen schwadronieren kann. Vielleicht nicht so gut wie auf Deutsch, Aber dafür kenne ich auch nur die Fachtermini halt auch eher auf Englisch. Beides nichts Ganzes und nichts Halbes. Aber geht mir eigentlich ganz, ganz gut damit. Aber deswegen kann ich das mit unseren Hiwis und Hiwinen sehr gut nachvollziehen. Denn auch ich kenne das am Anfang, dass man seine Arbeit oder seine Leistungen zeigen und präsentieren möchte, aber dann halt eben noch das in der Fremdsprache für einen selber machen muss.
Ich hatte unglaublich viel Schiss vor meiner ersten Präsentation hier. Also nicht mal, also die fand ja schon beim Bewerbungsgespräch statt. Und als das,
ja, dass ich das
angekündigt
verpasst habe.
Wurde, dass ich das auf Englisch machen sollte, habe ich so gelitten. Ich habe wirklich, ich dachte mir so, ich kann das nicht, weil irgendwann in meinem jungen Leben habe ich mir mal eingeredet, dass ich schlecht in Sprachen bin.
Mhm.
Und das habe ich, den Glaubenssatz habe ich mit Stolz vor mir hergetragen. Und dann dachte ich mir, okay, mein Master hieß dann so fancy Economic and Public Policy. Und ich dachte, da findet dann so der seichte Einstieg, war aber einfach nur, war alles auf Deutsch. Also da war nichts mit irgendwelchen Englischen. Gut, die Paper waren halt auf Englisch. Und lesen, das war schon im Bachelor, da musste ich viel auf Englisch lesen. Aber das Schlimme war wirklich das Sprechen für mich. Und ich weiß noch dieses Vorstellungsgespräch, wie ich da hieß, man muss 10 Minuten irgendwas vorstellen auf Englisch.
Und du so, oui. Ah, si, nein, yes.
Die Vorstellung hat mich so fertig gemacht. Ich habe das wirklich alles penibelst auswendig gelernt. Ich konnte die 10 Minuten auswendig sagen. Ich habe gelitten ohne Ende. Ich musste meinen großen Bruder fragen, ob er mit mir das übt. Und ich habe das dann auch so Sachen, die ich noch nicht kannte, bin ich sofort verzweifelt. Und er so, hey, mach einfach weiter, es passt schon. Aber ich habe gelitten. Ja, und dann war es vorbei und ich war froh. Und ich dachte mir so, nee, ich kann kein PhD machen, weil ich zu schlecht im Englisch bin.
Das hat sich ja mittlerweile geändert, dieser Satz, ja. Dieser Glaubenssatz.
Ja, Gott sei Dank, weil ich eben auch, und das geht wirklich an alle da draußen, die irgendwie vielleicht da super viel Angst vor der Sprachbarriere haben. Ich hatte die unglaublich und ich hätte fast, also ich war da kurz vor, ich mach das nicht, das habe ich keine Lust zu. Und jetzt muss ich einfach sagen, so viele haben auch diese Sprachbarriere, können es auch nicht. Es ist nicht die Muttersprache, es ist was Neues. Und wenn man eben nicht das Privileg hatte oder das Glück hatte, irgendwie ein Jahr lang in den USA zu leben, dann darf es eigentlich hindern, irgendwie daran, das trotzdem zu machen und dann mit der Zeit zu merken, so viele können kein perfektes Englisch. Also ich glaube, das Problem war immer im Studium, wenn die Leute dann in den englischen Seminaren, die es bei mir im Bachelor durchaus gab, da haben sich halt die Leute gemeldet, die ein Jahr in den USA oder 5 Jahre in den USA gelebt haben, weil die haben sich halt sau wohl gefühlt. Ne? Für die war das ihr Glanzmoment. Und die auch Angst hatten, die haben sich nicht gemeldet. Und aber man dachte, alle können es perfekt und reibungslos. Aber deswegen fühle ich auch die Hiwis super, weil mir hat das wirklich auch gedauert. Ich bin froh, dass wir am Institut so international aufgestellt sind, weil dann habe ich gemerkt, okay, im Alltag klappt es schon ganz gut. Dann war aber noch die Riesenhürde, das ins Akademische zu übersetzen, weil, naja, manchmal am Anfang habe ich einfach auch Sachen gesagt, nicht weil ich sie gedacht habe, sondern weil ich sie sagen konnte. Also
was ist ein anderes Wort dafür, Chatty?
Ja, wenn du also sagst, ah, das wollte ich so erzählen, ach, dann erzähle ich es ein bisschen anders, habe ich gerade mehr Vokabular für. Aber es geht dir dann doch auch schneller, dass man es aufbaut und man lernt vor allem, dass so viele es auch nicht perfekt können.
Das, ich glaube, das ist das große Learning, dass es halt Leute gibt und das ist auch völlig okay. Vielleicht bist du perfektionistisch veranlagt, vielleicht auch ich oder auch andere, dass man quasi nicht vielleicht da auch seine Fehler der Welt zeigen möchte, wenn man kommuniziert.
Ja.
Aber es gibt so viele Leute, die es halt eben trotzdem machen und ich finde, das ist auch etwas, was man sich gut aneignen kann.
Ja, und ich glaube, das Problem ist, also ich hatte diese Angst, dass man dann das eigene restliche Können dann so abhängig davon macht, ob man die Sprache beherrscht oder nicht. Also dass dieses irgendwie damit einhergeht und dass halt man super viel Angst hat oder so war es bei mir, dass mein eigentliches Können ich gar nicht zeigen kann, weil eine zu große Sprachbarriere da ist.
Das ist aber auch tatsächlich eine Gefahr.
Auf jeden Fall.
Ja, also deswegen, da muss man sich dann vielleicht auch schon, wenn man dann präsentiert am Anfang, sich mehr Gedanken drüber machen, damit man die Key Messages oder einfach das, was man rüberbringen möchte, auch mit den richtigen Worten zumindest formuliert einigermaßen.
Ja.
Muss jetzt nicht perfekt sein, aber das wäre auch schon auf jeden Fall so ein Learning, dass man probiert, das irgendwie zumindest irgendwie in seinem Kopf so drin zu haben, dass man es auch rauskriegt. Ja. Und eben das auch an die anderen übermittelt bekommt.
Genau, was mir zum Beispiel geholfen hat hier bei uns an der Uni, gab es zumindest die Möglichkeit, sich da auch ein Coaching zu nehmen, die einem dann auch helfen, zum Beispiel bei den ersten Präsentationen, dass man mit denen zusammen das üben kann und machen kann und die wirklich Tipps geben, wie man es besser macht oder auch Englischkurse nochmal belegen. Also das ging hier jetzt auch, habe ich auch gemacht, hat jetzt so ziemlich viel gebracht, aber ein bisschen auf jeden Fall auch einfach die Angst zu nehmen vor dem Sprechen.
Now your English is the yellow of the egg.
Exactly.
Was war das eine Wort, was du nicht konntest?
Socialization.
Lange geübt.
So lange geübt.
Und irgendwie klingt es immer noch nicht flüssig.
Es ist immer noch nicht perfekt. Okay. Aber es kommen immer wieder neue Worte, wo ich dann so denke, also das... Weil die Kollegin hat mir erzählt, wir haben... Ja, Abstracts ausgetauscht, um uns gegenseitig Hilfe zu geben. Und sie kürzt ein Wort im Abstract ab, also macht eine Abkürzung rein. Und eigentlich braucht es dieses Wort nicht. Und ich war so, und man sollte auch im Abstract keine Abkürzungen haben. Und ich so, hey, warum hast du da die Abkürzung drin? Das ist doch voll kurzes Wort, brauchst du doch gar nicht. Und dann sie so, ja, ich kann es auch immer nicht aussprechen. Und deswegen habe ich das gemacht. Ich fand es so sympathisch. Und dann habe ich gesagt, gut, vielleicht kannst du es ja noch trainieren und kannst es irgendwann dann aussprechen oder nur für die Präsentation abkürzen.
Und dann hast du ja gesagt, das war jetzt ja eine nette Socialization.
Socialization. Tada!
Tada. Ich möchte aber noch ein bisschen auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Ja. Also wir haben jetzt ja viel über unsere Sprachbarrieren gesprochen.
Mhm.
Was wir vielleicht noch ein bisschen noch außen vor gelassen haben, ist, die Universitätssprache bei uns ist schon auch Deutsch und Lehre wird, zumindest die grundständige Lehre, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, das kann auch auf den Studiengang drauf ankommen, aber ist oft auch verpflichtend auf Deutsch. Was mich wiederum dazu führt, zu dem, sag ich mal, zweiten Teil. Wir wollen noch ein bisschen aber auf die Sprachbarriere aus der Sicht von internationalen PhDs schauen. Für die ist es ja nochmal was ganz anderes.
Auf jeden Fall.
Weil die haben ja oft zwei Sprachen, die sie noch, sag ich mal, in Häkchen lernen müssen.
Mhm.
Einmal die gängige Ortssprache, wie bei uns ja zum Beispiel Deutsch, und aber auch Englisch für eben halt die Forschung. Und zumindest bei uns ist es so, ich würde sagen, es klappt semi-gut, wenn du nur Englisch kannst, weil eben die Verwaltung nicht verpflichtet ist und auch das Personal auch gar nicht ausgebildet ist, dass die einfach Englisch auch machen können. Da habe ich mal gehört, jetzt fürs Sekretariat, dass das auch eigentlich eine höhere Eingruppierungsstufe vom Gehalt betrifft, wenn die Sekretärin oder der Sekretär zweisprachig ist. Also, dass er auch auf Englisch kommunizieren kann. Alleine diese Kommunikation oder so rechtfertigt dann schon die Hochstufung um, weiß ich nicht, ein oder zwei Stufen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das fand ich ganz interessant. Da hatte ich nämlich mal so eine Ausschreibung gesehen von einem Sekretariatsjob an einer anderen Uni. Und da war dann explizit hinterlegt, extra höhere Stufe, weil es wird zwingend Englischkenntnisse gewünscht.
Ja, macht aber voll Sinn, ne? Ja. Also wenn...
Aber wieder andersrum, die Verwaltung hat halt solche Vorgaben oft nicht.
Ja, und bei uns passiert, also viele E-Mails, die dann so ganz offiziell sind, sind auch in beiden Sprachen, also in Englisch und Deutsch, werden verschickt. Aber trotzdem hinter dem ganzen Verwaltungsapparat stecken ja auch eine Vielzahl an Menschen und Vielzahl fühlt sich auch im Englischen einfach nicht wohl, macht auch nicht viel im Englischen und erledigt das Ganze auch auf Deutsch, was es natürlich sehr viel schwieriger macht für die internationalen und PhDs.
Ja, und wird aber vielleicht auch nicht dafür bezahlt, Englisch zu sprechen.
Auf jeden Fall, weil es ist trotzdem auch ein Skill.
Ja, das ist halt der erste große Punkt, wo ich eine Friction sehe, neben denen, die wir auch schon haben.
Ja.
Und dann noch vor allen Dingen die Lehre.
Mhm.
Also bei uns ist es ja so, Teile von uns oder manche Personen nur oder andere auch nur zum Teil werden ja über Lehre finanziert, dass sie eben Lehre halten müssen. Und oftmals sind das dann vielleicht Übungen zu den Vorlesungen der Professoren oder Seminare und weiteres. Aber eben genau diese Übungen, die dieses Institut auch wirklich anbieten muss, weil es Teil der grundständigen Lehre ist, sind, glaube ich, in vielen Studiengängen im Bachelor verpflichtend auf Deutsch zu halten. Das heißt, da ist es ja nochmal schwieriger, dann zum Beispiel sowas machen zu können.
Genau, ich meine, das ist auch teilweise Konfliktpotenzial bei unserem Institut, weil wir müssen die Lehre aufteilen, unterschiedliche Lehrveranstaltungen sind unterschiedlich anstrengend und gerade die Lehre, die auf Deutsch gehalten werden muss, ist auch oft, geht einher mit einer sehr anstrengenden,
mit sehr hohen Arbeitsbelastung.
Absolut.
Weil da eben die Tausenden an Studis durchrollen und nicht im Masterseminar mit 5 Leuten.
Genau, und das ist schon auch semi-cool manchmal, vor allem, weil die Chefs nicht so sehr gegensteuern, also in anderen Bereichen, weil man muss auch sagen, auch die Verwaltung natürlich können wir sehr viel einfacher, sehr viel schneller machen. Also die Zuhörerin, die uns geschrieben hat, die macht es, glaube ich, in
Frankreich.
In Frankreich.
Oui.
Okay, und da denke ich mir, wie schafft die das? Also Verwaltung in einer anderen Sprache ist natürlich ein Albtraum.
Das ist eine Qual. Also ich finde es auf Deutsch eine Qual. Aber
ich finde es auf Deutsch teilweise super kompliziert und nervig und...
Vor allem die
du findest es super nervig.
Ich hasse es.
Verwaltungskram. Oh. Stell dir das jetzt noch vor auf Französisch. Naja, aber das ist natürlich auch für die Teamdynamik manchmal schwierig, wenn wir da das ungleich verteilt wird. Gleichzeitig absolut verständlich, dass da die Verwaltung auch mehr auf unserem Tisch liegt. Ich denke da, aber das beschweren wir uns zumindest in unserem Fall oft, dass einfach die Chefs da gut steuern müssen, was kommt wohin und welche Aufgaben können dann vielleicht die internationalen PhDs eher machen und welche sind sinnvoller an uns verteilt.
Ja, also es ist halt nicht nur die Sprachbarriere, sondern auch wozu es dann halt in den verschiedenen Aufgaben auch noch führt, was man eigentlich auch noch berücksichtigen muss. Aber wenn, und leider ist es ja oft so, wenn in vielen Fällen das vielleicht nicht gut gemanagt wird oder nicht gut geführt wird. Ich glaube, bei uns ist es so ein Mittelding. Ich glaube, wir sind nicht super schlecht und wir sagen, manchmal geht es natürlich noch besser, aber ich glaube, das kann auch ganz dramatisch in andere Richtungen ausschlagen. Und dann kann das halt auch wirklich zu einer sehr schlechten Teamdynamik führen.
Ja, ich meine, wir sind, ich finde, da können wir schon auch stolz drauf sein, wie gut wir in unserem Institut da doch auch gegenseitig aufeinander aufpassen und einspringen und gucken und nicht so eine Ellenbogen-Dynamik im Großteil haben. Also es gibt ein paar Ausreißer, aber so, man muss schon auch sagen, ich finde uns da schon auch nicht dem Status quo entsprechend, den man so hört, wie es woanders zugeht. Aber es ist natürlich... bringt das Schwierigkeiten mit sich. Zwei Sachen noch, über die, ich glaube, die da auch wichtig sind, noch zu erwähnen. A, oft ist es ja nicht nur die Sprachbarriere jetzt zumindest, was bei uns Verwaltung angeht, sondern die deutsche Verwaltung ist auch nochmal eine andere. Und ich glaube, da hat jedes Land so seine eigenen Tücken, die zu verstehen und zu begreifen. Ich meine, wir sind da Vorreiter, glaube ich, was kompliziert angeht. Und was natürlich auch, und da sind wir aber alle so ein bisschen ausgesetzt, ist diese akademische Sprachbarriere, wenn es darum geht, überhaupt zu begreifen, auch im Englischen, zu verstehen, was Leute eigentlich sagen.
Ja.
Ich meine, du hattest die auch mit deinem Doktorvater so ja auch schon erzählt, dass er hat Deutsch mit dir geredet, glaube ich, aber du hast ihn nicht verstanden.
Deutsch oder Englisch, aber es war schon am Anfang so, dass ich dann mit mehr Fragezeichen in meinem Kopf rausgegangen bin, als ich reingegangen bin und dann irgendwann, als die Seite vollgeschrieben war, was ich mir noch alles anschauen muss. Das war wirklich so, aber da muss ich auch sagen, das ist auch krass besser geworden. Da muss man halt auch eine Lanze für meinen Doktorvater brechen. Der steckt schon ganz tief in diesen ganzen Konzepten drinne. Und wenn der mit dir spricht, dann hast du manchmal das Gefühl, da spricht so ein Top-5-Paper aus ihm, jetzt von der Wortwahl her. Aber diese ganzen Konzepte, das ist natürlich alles etwas, das habe ich zumindest vorher nicht gelernt. Und das lernt man ja währenddessen. Und ich meine, es hat wahrscheinlich seine guten Seiten, dass man dann sich eben auch so ausdrücken kann und auch genau weiß, welche, sag ich mal, Fachtermini an welcher Stelle angebracht ist. Das hat schon Vorteile auch. Aber am Anfang, es war wirklich, da bin ich rausgegangen und habe teilweise einzelne Wörter gegoogelt, weil ich konnte nicht bei jedem dritten Wort nachfragen. Und was heißt das jetzt?
Ja, wo ich finde es ja die große Kunst, das habe ich auch schon zu dir gesagt, von mir aus den Fachterminus zu benutzen und gleichzeitig im Nebensatz aber ihn noch beschreiben zu können oder so reden zu können, dass jemand, der nicht im Fach ist, der noch nie davon was gehört hat, trotzdem irgendwie mitkommt. Sprache, muss man einfach sagen, kann ausschließen. Auch die akademische Sprache kann ausschließen. Deswegen ist es eine große Kunst, wenn man auch akademisch arbeitet, finde ich zumindest, dieses Wissen erklären kann für Nicht-AkademikerInnen.
Das stimmt und das ist auch völlig korrekt. Lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, was für Sprachbarrieren es gibt.
Okay.
Einfach nur, damit man informiert ist.
Es gibt eigentlich nur zwei, oder?
Nee, ich würde sagen mehr. Es gibt einmal die generelle Sprachbarriere Englisch. Für die, die eben als Muttersprache nicht Englisch haben, für die fällt es natürlich weg. Dann darauf aufbauen gibt es dann eben noch den akademischen Dialekt oder die, sag ich mal, die passende Wortwahl und Konzepte, die mit in die Sprache einfließen. Das ist irgendwie nochmal eine Erweiterung davon. Und dann eben noch genau für internationale, dann gibt es noch diese Sprachbarrieren, was jetzt Lehre und Verwaltung betrifft.
Okay.
Dass da eben die Verwaltungsapparate oder auch die Lehrer eben auf der Muttersprache vom Ort gehalten werden müssen.
Ja.
Was zu Einschränkungen führen kann oder auch zu Konflikten im Team führen kann.
Ja. Absolut. Und mein Schlusswort geht einfach nur raus an all die Leute, die Angst vor Sprachbarrieren haben. I feel you.
Und damit sage ich Ciao Kakao.
Und ich sag noch Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein.
Jetzt haben wir das aus unserer, wir sind ja quasi Muttersprachler in Deutschland.
Ich bringe noch ein bisschen Dialekt mit, aber ja, man versteht mich.
Ein bisschen. danke fürs aus Konzept bringen. Aber worauf Gerne. Ich hinaus will, ist,
wir kommen erstmal in meinem Satz.
Herzlich willkommen auch erstmal in meinem Satz. Grüßen wir uns. Servus.
Servus nach da drüben.
Grüß dich. C-Fix nochmal.